Die Klimakrise. Dann gibt es einen bedrohlichen technologischen Wandel und dann gibt es natürlich Chinas Weltmachtambitionen.
Wie gehen denn die einzelnen Unternehmen jetzt mit dieser neuen Weltordnung um?
Die Neuordnung verändert die Rahmenbedingungen und die Spielregeln.
China und die USA im Systemkonflikt, Lagerbildung, Handelskriege, militärische Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, Klimakrise, generative KI, Migrationsdruck, Protektionismus und Populismus. Also man kann sagen, nach 30 Jahren der Langeweile manövriert sich die Welt plötzlich in eine Ära der globalen Unordnung. Christian, nach 3 Staffeln über Asien, Afrika und über uns, über Europa, müssen wir mal über das große Ganze reden, über das Big Picture.
Das große Ganze ist eine ganz große Herausforderung, aber du weißt, wie gerne ich mit dir rede. Ich rede übrigens mit der Eva Weißenberger, der Marketing- und Kommunikationschefin der Wirtschaftskammer Österreich, deren Wortgewalt und Weitblick mich immer wieder aufs Neue fasziniert.
Charmant, charmant. Und da muss ich natürlich sagen, wer uns das Big Picture zeichnet, das ist unser WKÖ-Geopolitik-Experte Christian Käsberg, ein Mann, der die Welt gesehen hat als Wirtschaftsdelegierter der WKÖ, sich auskennt, aber auch sehr viel zum Thema natürlich gelesen hat und sich aktuell informiert. Und du wirst uns am Ende dann auch noch natürlich wieder verraten, was dieses große geopolitische Lagebild dann für den internationalen Handel an Chancen und Risiken bietet. Und wenn Sie sich diesen Podcast nicht nur anhören, sondern auch anschauen wollen, liebes Publikum, dann können Sie das unter lookout.tv und auf YouTube. Als ich dich jetzt gerade vorgestellt habe, ist mir etwas aufgefallen, dass ich eigentlich eine Frage, die total aufgelegt ist, die ich dir noch nie gestellt habe. Was verstehen wir jetzt eigentlich in diesem Podcast unter Geopolitik? Worüber reden wir hier eigentlich?
Das ist eine gute, aber sehr, sehr schwierige Frage, weil der Begriff ist extrem schwammig und extrem schwer zugänglich. 100 Quellen, 100 Definitionen. Und selbst die, die auf den ersten Blick vernünftig klingen, wie zum Beispiel die Lehre von der Raumbezogenheit politischer Phänomene, klingt dann beim Nachdenken so auch für einen durchschnittlich intellektuell Begabten oder überdurchschnittlich intellektuell Begabten, der kein Geopolitiker ist, so wie da klinke ich mich jetzt schnell aus. Ich versuche es jetzt trotzdem mit einer Einordnung. Die Wissenschaftler mögen mich prügeln, aber fangen wir mal so an. Staaten haben, seit es sie gibt, immer ein einziges, einfaches Ziel. Sie möchten überleben, sie möchten bestehen bleiben und nicht den Weg gehen, den viele vor ihnen gegangen sind. Das Römische Reich oder die Habsburger Monarchie oder die Mongolen, ne? Alle verschwunden. Sie möchten bestehen bleiben. Und dieses schlichte Geschäftsmodell wird an sich von der Geografie bestimmt, von geografischen Variablen, von Lage, Größe, Topografie, Rohstoffen, von Energie, von Klima, von Technologie, von Demografie. Und was sie tun, also ihr außenpolitisches Verhalten, orientiert sich daran, Macht und Einfluss auf dieses Gebiet und auf den Raum zu maximieren. Und beim Raum bringe ich einen zweiten Brief jetzt herein, der ein bisschen kompromittiert ist, den Lebensraum. Weil wenn mein Wasser oder meine Energie woanders ist, als ich selber wohne, dann ist dieser Raum auch einer, auf den ich gern Einfluss haben möchte, den ich gern kontrollieren will. Geopolitik als Wissenschaft, ein unglücklicher Begriff, ist sozusagen die Lehre von der Vorhersage, der Analyse solchen politischen Verhaltens. Geoökonomie und Geostrategie sind die Subdisziplinen. Aber eigentlich in den Medien und in der Politikwissenschaft wird der Begriff verwendet als Synonym für gewaltbereite und skrupellose Machtpolitik. Nicht unbedingt gewaltsam, aber zumindest gewaltbereit. Und diese Machtprojektionen in der Wechselbeziehung zwischen Staaten, aus denen entstehen Risiken, aus denen entstehen Gefahren, aus denen entstehen aber manchmal auch Opportunitätsfelder für alle anderen Akteure, die sich in diesem Raum, in diesem internationalen Raum bewegen. Das sind andere Staaten, aber auch Unternehmer oder Investoren.
Sehr interessant, aber ich habe so das Gefühl, nach dem Ende des Kalten Krieges ist dieser Begriff, das Thema, als großes Thema zumindest, Geopolitik eigentlich in der Versenkung verschwunden gewesen. Also das war nie so ein großes Thema. Wenn man vielleicht absieht, Ende der 90er Jahre die Globalisierungsfalle, da war es ein bisschen anti-internationalisiert. Aber so als große Risikodimension im internationalen Geschäft, also in meiner langjährigen Erfahrung als Journalistin bei vielen Hunderten, vielleicht waren es auch Tausenden Interviews, Gesprächen mit Unternehmerinnen, CEOs, Politikern, war das nie so das vordrängendste Thema. Jetzt plötzlich ist das quasi das einzige wichtige, größte Thema, über das wir die ganze Zeit reden müssen. Was ist da passiert?
Nach dem Kalten Krieg ist das Reich des Bösen kollabiert. Das ist einmal der Ausgangspunkt von was passiert ist, weil danach hat dann die Pax Americana 30 Jahre lang für geopolitische Langeweile gesorgt, die du schon erwähnt hast. Nicht ein freundlicher Hegemon in Washington, der politisch, wirtschaftlich und militärisch alles andere bei weitem überragt, garantiert eine regelbasierte Ordnung, agiert als Weltpolizist, als Architekt einer weltweiten Freihandelszone, dürfen alle mitspielen, auch die Chinesen, wenn sie nach den amerikanischen Regeln spielen, und als Garant der sogenannten universellen Werte, Menschenrechte, Zugang zur demokratischen Mitwirkung. Und dann beginnt etwas, was ich eigentlich schon lange angekündigt habe, beginnt sich zu manifestieren, ist eine tektonische Verschiebung der geopolitischen Machtachsen von dem, was wir kannten, nämlich den euroatlantischen Raum hin in den indopazifischen Raum. Und vor diesem Hintergrund passiert etwas, was Martin Wolf beim letzten Exporttag brillant formuliert hat. Er sagt, überlappende Krisen, verstärkt durch externe Schocks, treffen auf bereits fragmentierte oder fragile Gesellschaften und manövrieren die Welt, und du hast mit dem Begriff begonnen, in ein Zeitalter der globalen Unordnung.
Gehen wir es der Reihe nach durch. Was meint der Herr Wolf von der Financial Times mit überlappenden Krisen?
Die Klimakrise. Das ist die einfachste, weil die ist gut bekannt, gut gelernt. Wir wissen auch, wie wir sie bewältigen. Wir wissen nur noch nicht, wer, wem, was, wann zahlt für diese Bewältigung. Häufig verbunden ist diese Klimakrise mit, ursächlich verbunden, aber nicht immer, mit einer Migrationskrise. Dann gibt es einen bedrohlichen technologischen Wandel, vornehmlich bei Daten- und Kommunikationstechnologien, also die Regulierung von künstlicher Intelligenz, die Kontrolle von Datenflüssen. Die Technologiefirmen, die plötzlich als Weltmacht beginnen, sich zu erheben. Und dann gibt es natürlich Nummer 4, Chinas Weltmachtambitionen. Das chinesische Geschäftsmodell läuft langsam aus. Die Chinesen müssen sich an eine neue Wachstumsumgebung bemühen, 3-5% statt 7-9%. Und das unterminiert natürlich die Legitimität der Partei, die Legitimität des Regimes. Dieses Tauschgeschäft zwischen Wohlstand und politischem Gehorsam ist unter Umständen keines, das mehr durchgeführt werden kann. Da braucht jemand einen Außenfeind. Taiwan bietet sich an, aber natürlich auch der große Rivale, die USA, der Verhinderer des Aufstiegs Chinas dorthin, wo sie aus ihrem Selbstverständnis eigentlich immer schon hingehört haben, nämlich on top of the world. Und verbunden ist das alles mit Lager- und Blockbildung, auch das wieder sozusagen vor dem Hintergrund dieser tektonischen Verschiebung der geopolitischen Machtachsen.
Du hast vorher von externen Schocks gesprochen. Also ich gehe mal davon aus, du meinst natürlich die Corona-Pandemie mit dem Preis- und Versorgungskrisen, Lieferkettenproblemen, die es dann gab, und 2 Jahre später Überfall Russlands auf die Ukraine, auch ein externer Schock. Was meinst du noch da so?
Also die Pandemie als solche ist ja vorüber und der Krieg in der Ukraine zwar noch lange nicht, aber beide haben Spuren hinterlassen. Sie haben für lange Zeit Vertrauen in Frieden, Stabilität und Kontinuität des Wachstums beseitigt und mit Verletzlichkeit und Zukunftsängsten ersetzt. Und das sind die Perspektiven, mit denen wir jetzt sozusagen mit unserer Zukunft umgehen. Achtung, das ist eine gute Gelegenheit, darauf hinzuweisen, Russland-Ukraine war nicht der Beginn der Renaissance der Geopolitik, sondern das Ergebnis, sozusagen die Lupe, unter der man sah, wie sehr eigentlich die Verhältnisse in dieser Welt bereits verworfen sind. Und Wolf hat ja einen spannenden zweiten Gedanken dann noch dazu gestellt, nämlich den, dass alle diese Probleme auf bereits fragile Gesellschaftssysteme und Volkswirtschaften treffen, also Systeme, die überschuldet sind, die langsam wachsen und die vielfach von der zersetzten Kraft des Populismus, meistens rechts, manchmal links, bereits Bruchstellen und Schwachstellen entwickelt haben.
Gut, das war die Entwicklung bis hierher. Jetzt kommen wir mal ins heurige Jahr, ins Jahr 2024. Es gibt einen US-Politikwissenschaftler, der gilt so als Guru der Geopolitik, R.M. Bremer, und der hat schon 2012 ein Buch geschrieben, das heißt Every Nation for Itself. Und da warnt er darin, dass die G7 oder G20-Welt, wie man es nennen will, in eine G0-Welt sich verwandeln könnte. Jetzt würden manche sagen, das ist ja toll, dann ist die Vormacht der Industrienationen vorbei. Er sagt aber, wir schlittern dadurch in eine geopolitische Rezession, wie er es nennt, und das führt zu einem Machtvakuum und das führt wiederum zu noch größeren Konflikten und neuen Kriegen. War sehr hellsichtig. Die Frage ist jetzt, sind wir jetzt wirklich schon so weit im Jahr 2024? Wie würdest du das Lagebild 2024 beschreiben?
Ich befürchte, ja, wenn man Ian Bremers letzte Risikoanalyse liest aus dem Februar, glaube ich, 2024, dann nennt er das heurige Jahr the Lord Voldemort of Years, das Jahr, das nicht genannt werden soll. Und das übertreibt natürlich ein bisschen, aber er ist auch nicht ganz allein mit dieser Einschätzung. Ich glaube, ich habe heute Vormittag vor einer Gruppe von österreichischen Unternehmern versucht, dieses Lagebild nachzuzeichnen. Und ich hoffe, ich darf das jetzt auch tun, obwohl das natürlich ein paar Minuten jetzt in Anspruch nehmen wird. Du hast in der Mitte heute also eine Kriege und Gewalteskalationen. Ukraine, Russland, ein Stellungskrieg ohne denkbare Lösung, ohne sichtbares Ende, mit dem abnehmenden Interesse der USA und dem fragmentierten Europa, das nicht in der Lage ist, diesen Rückzug irgendwie zu verkraften oder zu kompensieren, steht die Ukraine de facto vor der Teilung. Israel, Hamas, außer dramatischer Radikalisierung und Traumatisierung auf beiden Seiten, auch dort kein Ergebnis oder kein Ende in Sicht, außer hohe Eskalationsgefahr, der Mittlere Osten ist ein Pulverfass und es werden tiefe Gräben aufgerissen zwischen einem Achtel der Weltbevölkerung, den Muslimen und dem Rest der Welt. Und dahinter, davor, rechts und links, die Achse des Bösen, Russland, Iran, Nordkorea, ein paar andere Schurkenstaaten, deren Geschäftsmodell es ist, den Rest der Welt zu destabilisieren, weil das ihnen hilft, Macht und Einfluss auf Gebiet und Raum auszuüben. Rundherum der Zerfall der Welt in Blöcke. Da gibt es jetzt spannende neue Allianzen, da gibt es kreative Koalitionen, wie zum Beispiel China und Russland, die beide BRICS-Mitglieder sind, oder China und Indien, die beide BRICS-Mitglieder sind und sonst außer Grenzkriegen nicht viel gemeinsam haben. Da entstehen aber auch Neues. Da kommen jetzt neue Swing States, Mittelmächte, die sich so als neutrale Aufmarschzonen politisch wie auch wirtschaftlich positionieren. Und dann gibt es unabhängig davon zwei Krisenherde, einen haben wir schon kurz besprochen, den Umstand, dass China nicht wirtschaftlich nicht auf die Beine kommt. Die Kommunen sind verschuldet, die Immobilienkrise tobt sich aus, die Auslandsnachfrage ist schwach und Xi Jinping hat das Land sozusagen, hat eine gut funktionierende Autarkie in eine fehlerbehaftete verwandelt, indem er die Checks and Balances, die es in China durchaus gab, nämlich so im Verhältnis der Zentralregierung zu den Provinzen oder in dem austarierten Machtgefüge des Politkomitees, der da beseitigt, jetzt macht nur noch er selbst Entscheidungen und manche davon sind falsch. Und das Schlimmste, und das ist fast grauenvoll, dass man das sagen muss, der schlimmste Krieg, der dritte bedeutsamste Krieg, Amerika führt Krieg gegen sich selbst. The US versus itself. Sie sind immer noch militärisch und wirtschaftlich die dominante Macht. Aber sie haben ein dysfunktionales, polarisiertes politisches System. Das Vertrauen in die Institutionen, also in die Legislative, in den Senat, in das Repräsentantenhaus, aber auch in die Gerichtsbarkeit ist erschüttert auf dem Tiefpunkt. Zur Wahl stehen zwei Kandidaten, die niemand will in der Bevölkerung. Ein Verbrecher tritt gegen einen Greis an und die Zweifel an der Legitimität des Wahlausganges lassen schon jetzt vorhersagen, dass es danach wieder zur Gewalteskalation kommen wird. Zu hoffen, weil es könnte auch sein, dass es davor schon dazu kommt. Und das wäre dann überhaupt das Schreckensszenario, dass die stabilste Demokratie der Welt über so viele Jahre nicht einmal eine freie, faire Wahl und einen geordneten Machtwechsel zustande bringt. Und danach werden die Amerikaner wahrscheinlich monatelang in Nabelbeschau versinken und die Welt sich selbst überlassen. Und was dann passiert, dann haben wir sozusagen schon in Aspekten angerissen.
Also das ist ein sehr düsteres Szenario über eben das Jahr 2024, den Lord Voldemort der Jahre. Deswegen möchte ich noch eine andere Top-Geopolitik-Expertin von internationalem Rang hier ins Spiel bringen. Vielleicht finden wir da ein paar hoffnungsfrohere Ansätze. Die hat nämlich auch ein neues Buch geschrieben, und zwar Courtney McCaffrey. Sie ist die Nummer 1 im Geopolitik-Expertinnen-Team von EY Global und das ist so etwas wie der Inhouse-Think-Tank von Ernst & Young. Und das neue Buch heißt Geostrategy by Design und beschäftigt sich mit geopolitischem Risikomanagement in Unternehmen. Und warum erwähnen wir sie hier jetzt auch? Weil sie ist eine unserer absoluten Top-Keynote-Speakerinnen am 18.06.2024 beim Österreichischen Exporttag in der WKÖ. Und ihr Buch ist eben sehr interessant, weil sie spannt einen sehr weiten Bogen von der Geopolitik der künstlichen Intelligenz über die Geopolitik der Ozeane, die Geopolitik der Rohstoffe bis zur Klimapolitik im geopolitischen Kontext. Und zum Thema Weltmacht KI haben wir beide ja schon eine sehr interessante Sonderfolge aufgenommen, die wir Mitte April 2024 released haben. Falls wer nachhören möchte, sehr interessant. Was meint denn Courtney McCaffrey zu diesem Thema Weltmacht KI?
McCaffrey ist der Auffassung zu Recht, dass der technische Fortschritt natürlich die künstliche Intelligenz immer mehr zu einem wichtigen Schauplatz des geopolitischen Wettbewerbs macht. Und er bleibt sozusagen ein zentrales Kapitel der Rivalität zwischen den USA und China. Da haben auch beide schon die Pistolen gezogen. Auf der amerikanischen Seite gibt es Exportkontrollen und Investitionsbeschränkungen für Halbleitertechnologie. Die Chinesen haben auf der anderen Seite den Export von seltenen Erden beschränkt. In dem Versuch, die USA jetzt doch langsam sozusagen von der führenden Position zu verdrängen. Das zweite Thema bei der künstlichen Intelligenz ist natürlich der hohe Regulierungsbedarf. Alle sehen, dass diese Technologie eingegrenzt werden muss, aber diese Eingrenzung hat Zielkonflikte. Einerseits geopolitische Wettbewerbsfähigkeit durch Innovationsdynamik, andererseits der Versuch sozusagen diese Makrorisiken ein bisschen abzufedern, in den Griff zu kriegen, Cyberangriffe, Sicherheitsprobleme, aber die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und dieser duale Wettlauf um Innovation und um Regulierung wird wahrscheinlich die schon bestehenden Lager noch weiter verfestigen, weil in der Einschätzung, was jetzt, wie viel Innovation und Freiheit und Freiraum braucht man, wie viel Regulierung, will niemand allein bleiben.
Und bei den anderen Themen, ich nenne sie jetzt Projektionsflächen oder besser Spielplätze sozusagen der Geopolitik, also die Ozeane, die Rohstoffe, die du ja schon mit den seltenen Erden angesprochen hast, und die Klimapolitik, was steht da auf dem Spiel für uns?
Viel. Steht viel auf dem Spiel und am meisten wahrscheinlich, wenn man aufs Meer schaut. Nicht? Also bei dem Blick aufs Meer, da ist manches liegt auf der Hand und manches fährt so ein bisschen unter dem Radar. Auf der Hand liegt natürlich die geopolitische Risikobelastung dieser maritimen Engstellen. Da gibt es einmal 11 auf der Welt. Nicht? Also die Suezkanal, das Rote Meer, die Straße von Malakka, die Straße von Hormuz, den Bosporus. 7.500 Milliarden Dollar an Handelsvolumen werden dort sozusagen riskiert, ne? durch Unterbrechung von Seetransportwegen. Aber was man oft vergisst, ist die Risikobelastung, jetzt ein wirklich schönes deutsches Wort, Unterwasserkommunikationsinfrastruktur, ein bisschen wie Donau, Dampfschiff, Fahrtsgesellschaftskapitäns, Mützenstern. 95% der transkontinentalen Datenübertragung läuft durch Unterseekabel und die sind nicht aus Teflon, die sind nicht aus Titan, die sind verletzlich. Und das dritte Thema, das mich fasziniert, bis 2065, ist ja zugegebenermaßen längere Perspektive, werden fast 40% der kritischen Rohstoffe dieses Planeten im Tiefseebergbau geschürft werden. Das ist einmal fein, dass wir das wissen und gut, dass wir es haben. Aber 2/3 des Meeresbodens sind außerhalb der nationalen Hoheitsgebiete. Also da kommt einiges an Spannungspotenzial auf uns zu. Bei den Rohstoffen gibt es 3 Wettbewerbssegmente. Ich versuche jetzt schneller zu sein. Die berühmten seltenen Erden und kritischen Mineralien. Da bleibt China mal noch immer eine kritische Größe. Aber da ist auch zu erwarten, dass durchaus andere Spieler auflaufen. Namibia, Chile, Demokratische Republik Kongo, Indonesien haben Dinge, die wir gerne hätten oder dringend brauchen, um die Energiewende über die Bühne zu bringen, um den technologischen Fortschritt in Geschwindigkeit zu halten. Agrarrohstoffe, der Klimawandel hat sich negativ auf die Erderträge ausgewirkt und natürlich Wasser. Wasser ist auch ein spannendes Thema von 153 Staaten, die grenzüberschreitende Wasserläufe haben sich nur 24 darauf geeinigt, wie man die gemeinsam nützen kann. Und in der Klimapolitik, die Klimapolitik hat halt zunehmend das Problem, dass sie gesteuert wird durch Fördermaßnahmen, durch industriepolitische Lenkung, dass man versucht, Produktionen zu lokalisieren und dass sie natürlich zunehmend auch von Wachstumszielen und Versorgungssicherheit mitbestimmt wird und dass sozusagen eine Klimapolitik der 2 Geschwindigkeiten entsteht und in vielen Ländern die Gefahr droht, dass sie die Gesellschaften zerreißt.
Ja, sehr interessant. Also vor allem das Thema Geopolitik der Ozeane, das wusste ich noch nicht, dass jetzt der Bergbau am Meeresboden sozusagen das große neue Ding ist und was das für ein Konfliktpotenzial birgt. Ich glaube, da müssen wir mal einen eigenen Podcast dazu machen, weil da gibt es viel zu erfahren und viel zu wissen. Aber wie immer im letzten Spieldrittel einer Folge stelle ich dir jetzt die Schlüsselfrage, die ich immer stelle. Wie wirkt sich denn diese ganze Neuordnung der Welt auf Unternehmen im internationalen Geschäft aus?
Die Neuordnung verändert die Rahmenbedingungen und die Spielregeln. Die aus der gewinnbringenden Arbeitsteilung der Globalisierung entstandenen Abhängigkeiten werden jetzt zunehmend als Sicherheitsrisiko empfunden. Und das führt zu einer Renaissance des Etatismus, einer Renaissance der Staatsräson, vielleicht besserer Begriff. Und nach Jahrzehnten der Orientierung von Wirtschaftspolitik von Nationalstaaten an Profit- und Wachstumszielen wird diese Politik jetzt am Primat der Resilienz und der nationalen Sicherheit orientiert. Und umgelegt in wirtschaftliche Wirklichkeit heißt das staatliche Eingriffe in die Lieferketten. Dazu haben die Staaten zwei Schraubenzieher im Werkzeugkoffer. Den Protektionismus, also ich kann Exporte kontrollieren, Importe kontrollieren, ich kann Investitionen beschränken, ich kann Handelsbarrieren, Investitionsbarrieren aufbauen und die industriepolitische Lenkung. Ich kann also versuchen, durch Anreizsysteme, Steuervorteile, durch Subventionen bestimmte Produktionen, bestimmte Entwicklungsschritte, bestimmte Technologieschritte in meine Richtung zu lenken. Und fokussieren tut sich das natürlich auf strategische Sektoren, also auf die Energie, auf die kritische Infrastruktur und natürlich auf die Hochtechnologie, dort auf die Bereiche, die im militärischen Kontext wichtig sind, also Luftfahrt, Raumfahrt, Sicherheit, Verteidigung, aber natürlich auch Digitaltechnik, Datenverarbeitung und dort wiederum die berühmten Dual-Use-Technologien, die auch militärische Applikationen haben, also künstliche Intelligenz, Quantencomputer und Halbleiter.
In den vergangenen Folgen, in den Europa-Folgen haben wir das ja gelernt, dass die USA, die das lange nicht gemacht haben, jetzt mit ihrem Inflation Reduction Act genau auch in diese Richtung gehen und was das für Auswirkungen wiederum für Europa hat. Aber wie gehen denn die einzelnen Unternehmen jetzt mit diesen neuen Spielregeln und mit dieser neuen Weltordnung um?
Ich glaube, das neue Monopoly heißt Diversifikation der Lieferketten. Unter Berücksichtigung geopolitischer Risikoszenarien müssen Firmen ihre Absatzmärkte, ihre Standorte, ihre Beschaffungsmärkte neu evaluieren, müssen schauen, ob dort globale oder lokale Risiken wirken, auf die man reagieren muss. Man muss sich überlegen, wie man seine Zulieferinfrastruktur baut, vertikal integrieren oder die Zulieferökosysteme erweitern. Man muss ständig auf der Suche sein, wo gibt es jetzt diese Anreizsysteme, die unter Umständen neue Chancen, neue Nischen für mein Geschäftsmodell, für mein Unternehmen, für meine Technologie schaffen. Und manchmal muss man auch sein eigenes Geschäftsmodell wahrscheinlich sehr genau prüfen, ob es diesen neuen Herausforderungen gewachsen ist. Multinationale Konzerne haben sowas in der DNA. Aber bei mittleren und kleineren Unternehmen im Risikomanagement dieser Unternehmen ist das geopolitische Risiko traditionell unterbewertet. Die tun sich ganz leicht mit Absatzrisiken, mit Marktrisiken, mit Preisrisiken, mit Beschaffungsrisiken, aber haben in der Vergangenheit politisches Risiko eigentlich nur dann berücksichtigt, wenn es imminent war. Und was ist neu auf dieser Welt? Dieses imminente politische Risiko ist permanent. Imminent. Das heißt, man muss sich ständig damit beschäftigen. 30 Jahre lang haben Unternehmen sich nicht deklarieren müssen, nicht Partei ergreifen müssen. 30 Jahre lang war wirtschaftliches Handeln nicht politisch und jetzt wird wirtschaftliches Handeln politisch. Und ich komme zurück auf Monopoly. Früher habe ich Stubenring gekauft, weil die Hotels dort gute Rendite gebracht haben. Heute muss ich mir bei der Kaufentscheidung überlegen, wem denn der Parkring gehört und ob der mich nicht vielleicht so wenig mag, dass er meine Hotels irgendwann einmal anzündet.
Okay, und ich lerne noch etwas daraus, dass das Spiel jetzt so gespielt wird. Also früher war es so, wer macht es am billigsten, wer macht es am besten, dort gehe ich hin. Das waren bisher die Spielregeln in der Weltwirtschaft. Und jetzt mit diesem ganzen Reshoring, Nearshoring, Friendshoring laufen wir da nicht die Gefahr, dass wir den Weltwettbewerb damit seiner Effizienz berauben und irgendwie kaputt machen?
Ja, genau. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wir nehmen Effizienz aus den Lieferketten heraus. Nicht? Und das heißt, dass das Weltwirtschaftswachstum von mehr als 3%, wie wir es jahrzehntelang hatten, mittelfristig nicht realisierbar sein wird. Die Economist Intelligence Unit prognostiziert im aktuellen Global Outlook 2025 bis 2028 im Schnitt 2,7%. Das ist auch nicht unwesentlicher Unterschied zu den Zahlen der Vergangenheit. Aber, und vielleicht jetzt sozusagen im Ausklang dieser Folge ein bisschen, das heißt auch Chancen, weil es werden neue Investitionszyklen angestoßen. Da gibt es einmal Folgeinvestitionen in Robotik, in Automatisierung, in künstliche Intelligenz, um eben die Erhöhung dieser Lohnstückkosten abzufangen. Es gibt neue Investitionsströme zu diesen Mittelmächten, zu diesen Schwellenländern hin, Brasilien, Südkorea, Türkei, Südafrika, neue Standorte. Dort entstehen aber durch diese Investitionstätigkeit unter Umständen auch neue Absatzmärkte. Und es kommt natürlich zu einer Intensivierung und Neuordnung der Investitionsströme bei dieser gelenkten Investitionsströme bei Energie, bei kritischer Infrastruktur, bei strategischem Technologietransfer. Und neue Investitionen heißt auch immer, dass sich rund um diese Investitionszentren herum sozusagen auch das Umfeld besser entwickelt. Denkt an Transport, Logistik, Dienstleister, die im Umfeld von so Investitionsschwerpunkten wachsen und wo unter Umständen österreichische Unternehmen mit ihren Angeboten mitwachsen können. Und dann so grauslich es klingt, gibt es auch zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten durch die stark steigenden Militärausgaben und Investitionen in Cybersecurity, Cybersicherheit.
Okay, stark steigende Militärausgaben und Investitionen in Cybersicherheit, das bietet noch sehr viel Stoff für weitere Folgen von Lookout Außenwirtschaft. Einen anderen Stoff haben wir auch schon bekommen heute, die Geopolitik der Ozeane, auch ein neues, wahnsinnig spannendes, wahnsinnig wichtiges Thema. Außerdem habe ich mir einen Satz, den du gesagt hast, aufgeschrieben, den finde ich sehr gut. Wenn ich darf, werde ich den weiterverwenden. Die Diversifikation der Lieferketten ist das neue Monopoly, gefällt mir sehr gut. Und genau über unser heutiges Thema, über das wir jetzt so intensiv und interessant gesprochen haben, davon handelt auch der österreichische Exporttag am 18.06.2024 in der WKÖ in Wien. Das Thema lautet Beyond the Box, Global Opportunities Redefined. Was erwartet die Besucher dort, Christian?
Der Exporttag fliegt wie immer eine große Schleife über die Zukunft von Internationalisierung und Innovation. 30 Keynotes, Talks, Panels auf drei Bühnen. Es geht um wirtschaftliche Entwicklungen in Schlüsselmärkten, es geht um die Green Economy, es geht um Technologien der Zukunft, es geht um die Zukunft der Arbeit und es geht natürlich um die Geopolitik, um diese Risiken und Chancen, die für Unternehmen entstehen. Die Keynote von Courtney McCaffrey, die du ja schon angesprochen hast, heißt Competitiveness in a Volatile World. Aber da gibt es noch zusätzliche andere Highlights. Lass mich zwei, drei erwähnen. Fatih Birol, der Exekutivdirektor der International Energy Agency, spricht über die Energiewende. Die stellvertretende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Petja Cueva-Brooks, eröffnet eine Perspektive auf den Global Economic Outlook. Und ganz spannend wahrscheinlich die Eröffnungs-Keynote hält Anjula Mio Singh Bais, eine international anerkannte Traumapsychologin, die auch Chairwoman des International Boards von Amnesty International ist. Und sie spricht über Collective Consciousness of the World, also über die Angst und die Hoffnungslosigkeit und die Enttäuschung, mit der wir eigentlich jetzt in die Zukunft schauen und darüber, wie sehr wir das ändern müssen, um vernünftige Zukunftsperspektiven zu entwickeln.
Also man kann sagen, wer schon im Export ist, der muss kommen. Wer in den Export gehen will mit seinem Unternehmen, der muss eigentlich auch kommen. Und wer sich nur für Geopolitik interessiert oder nur ein ganz normaler Wirtschaftsentscheider oder eine Wirtschaftsentscheiderin ist, also nur natürlich unter Anführungszeichen, die sollten auch alle kommen. Denn wer nicht kommt, der verpasst da einiges. Und man muss einfach, das ist ja das quasi die Grundaussage unseres Podcasts ein bisschen, man muss sich einfach heutzutage für Geopolitik interessieren. Du hast das heute auch einmal gesagt, es gibt keine Unternehmen mehr, die sich nicht für Geopolitik zu interessieren haben. So ist es und daran kann man nichts ändern und deswegen sollte man zu dem tollen Exporttag kommen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie doch bitte diesen Kanal Lookout, Wirtschaftsgeschichten aus aller Welt, aus erster österreichischer Hand. Und wenn Sie auch die Glocke drücken, dann verpassen Sie nie wieder eine Folge.